Mein Grundbedenken ist, meine Damen und Herren, jede neue Datei verführt zum Missbrauch. Jede neue Datei ist eines Tages offen für andere Zwecke. Da kann man uns heute sagen, was man will, dann kommt die Polizei, dann kommen andere, sagen, wir müssen das doch machen und hier kriegen wir wunderbare Erkenntnisse und dann kommt einer und sagt, 6 Monate Vorratsdatenspeicherung, warum nicht 9 Monate und jetzt haben wir die Mautstellen auf den Autobahnen für den LKW-Verkehr. Es wäre doch wunderbar, wenn wir in bestimmten Situationen den ganzen PKW-Verkehr damit einbeziehen könnten. Diese Verführbarkeit, nicht? Die Kameras an den Bahnhöfen, die Biometrie dazugelegt, dann kann man feststellen, wer irgendwann in den Bahnhof rein und wieder rausgegangen ist. Also wir müssen wirklich hier den Anfängen entgegentreten und nicht nur den Anfängen, sondern auch wirklichen Veränderungen.
Im Namen des Volkes, aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 15. Dezember 2009 hat das Bundesverfassungsgericht, erster Senat, für Recht erkannt. Erstens, die Paragraphen 113a und 113b des Telekommunikationsgesetzes verstoßen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und sind nichtig. Zweitens, Paragraph 100g Absatz 1 Satz 1 der Strafprozessordnung verstößt, soweit deiner Verkehrsdaten nach Paragraph 113a des Telekommunikationsgesetzes erhoben werden dürfen gegen Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes und ist insoweit nichtig. Drittens, die aufgrund der einstweiligen Anordnung vom 11. März 2008 von Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste im Rahmen von behördlichen Auskunftsersuchen erhobenen, aber einstweilen nicht an die ersuchenden Behörden übermittelten, sondern gespeicherten Telekommunikationsverkehrsdaten sind unverzüglich zu löschen. Sie dürfen nicht an die ersuchenden Stellen übermittelt werden. Und viertens, die Bundesrepublik Deutschland hat den Beschwerdeführern ihre notwendigen Auslagen aus den Verfassungsbeschwerdeverfahren zu erstatten.
Rest in Peace, Vorratsdatenspeicherung. Hallo und herzlich willkommen zum 199. Kompott, dem letzten vor der 200, den ich am heutigen sonnig, aber kalten Freitag, dem 5. März 2010, aufgenommen habe.
It is 12:46.
Jawohl, ja. Ja, Wetter, wie gesagt, war heute sonnig, aber ganz schön arschkalt. Ja, so, inhaltlich gibt es ja erstmal die verröchelte Vorratsdatenspeicherung. Details dazu habe ich in Teil 2 verstaut. Intro übrigens Gerhard Baum und eine stark gekürzte Fassung des Vorratsdatenspeicherungsurteils. Die lange Fassung habe ich dann auch nochmal in Teil 2 verstaut. Weil ich habe die Adelstitel der Gesetze einfach mal weggelassen. Dann wird es plötzlich handlich. Inhaltlich gibt es ansonsten wieder klassisch zwei Teile Politik. Mit Zensur, Steuern, Harz natürlich. Ist das noch? Genau, Harz, ganz viel Harz. Datenbriefen, Kirchen und noch viel mehr. Und natürlich wieder Tech, Space, Mafia mit LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann Teil 3, die Technik-Ecke mit Mafia ohne Atom, dafür eine This-Just-In-Meldung, mit Space natürlich und auch der LHC ist wieder mit dabei, da hat nämlich jemand wieder den Strom abgeschaltet, iPad-News und mehr. Kalik, ja, 11.50 Uhr, 2 Grad, passing cloudige, chillige Greetings. Die 2 Grad fühlen sich wie minus 2 oder minus 4 an, je nachdem wen ich frage. Beim Wien sind sie sich wieder einig, 19 bis 26 km/h aus dem Nordwesten haben wir hier. Und ja, es ist immer noch sonnig. Regenradar sagt auch, da kommt nichts. Jetzt habe ich schon eine wasserfeste, oder eine einigermaßen wasserfeste iPhone-Hülle, da brauche ich die gar nicht dringend. Egal. So, da bin ich dann wieder. Mit als erstes eine Meldung aus der Kategorie This Just In. Nämlich der SWR hat vermeldet, dass das Landgericht Karlsruhe verkündet hat, der ehemalige Bundestagsabgeordnete Taus, dem sein Verfahren wegen Besitzes kinderpornografischer Schriften würde am 18. Mai beginnen. Es sind 4 Verhandlungstage anberaumt. Und ja, mal gucken. So, Kategorie This Just In, 11.41 Uhr habe ich es aufgeschrieben, also gerade mal 10 Minuten alt die Meldung. Na, stimmt nicht, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich sie hier reinkopiert habe. So, dann gibt es wieder eher aus dieser Ecke Mafia-Meldungen. Als wir da hätten, die eine Meldung, die ich letzte Woche schon angekündigt habe, dann letzte Woche, wenn ich im Podcast untergebracht habe, nämlich die LSR-Debatte, die Leistungsschutzrechtsdebatte, wo Heise geschrieben hatte, der Cheflobbyist der Axel Springer AG, Christoph Kiese, der hätte am vergangenen Donnerstag, also vor einer Woche zu Deutsch, bei einer Podiumsdiskussion auf Einladung des Verbands der deutschen Internetwirtschaft ECO die Vorstellungen der Zeitungs- und Zeitschriftenverleger von der geplanten Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen erläutert. Reine Links sollen demnach nicht unter das angestrebte sogenannte Leistungsschutzrecht fallen. Für die Übernahme von Kurzzusammenfassungen von Nachrichten wolle die Branche aber die Hand aufhalten. Frage mich, was ist eine Kurzzusammenfassung? Wenn ich selber hingehe, eine Meldung in Handvoll Sätzen zusammenfasse, soll ich dafür bezahlen, dass ich selber hingehe und die Meldung in Handvoll Sätzen zusammenfasse? Hallo, umgekehrt, ich verlange, dass ihr mich bezahlt, wenn ich eure Meldung in Handvoll Sätzen zusammenfasse. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Dabei handelt es sich um eine journalistische Kleinform, die jeden Tag in Hunderten von Arbeitsstunden in den Verlagen geschaffen werde. Das ist unser Eigentum. Ja, viel Spaß beim Versuch, da Geld rauszuholen. Das ist aber nicht so richtig dolle viel Geld wert. Aber hey, mit Google gäbe es bereits seit etwa einem Jahr intensive Gespräche über eine entsprechende Bezahlung der sogenannten NEFS-Snippets. Die größer als null ist, führte Käse weiter aus. Diese ins Stocken geratenen Verhandlungen seien aber nicht das Entscheidende bei dem neuen Leistungsschutzrecht. Vielmehr sollten damit künftig auch gewerbliche Nutzer von Presseinhalten zur Kasse gebeten werden. Und da bringt er dann das Beispiel einer Bank, in der ein Mitarbeiter sich laut dem sich auf den Besuch eines Firmenkunden vorbereite, diesen vorher google und dabei Einträge auf einer Zeitungsseite finde. Und analog zur Nutzung eines Pressespiegels in Unternehmen sei auch für entsprechende Akte des Ausdruckens, Weiterleitens oder Speicherns auf der Festplatte zu zahlen. Da frage ich mich, wie soll denn das funktionieren? Wollt ihr eine Pauschale haben? Die habt ihr schon. Nennt sich Privatkopie. Na? Oder was wollt ihr? Wollt ihr in DRM rumwickeln, dass jedes Angucken sofort bei euch Geld klingelt? Also völlig, völlig schleierhaft ist mir, was die da eigentlich haben wollen. Konkrete Kosten nennt er allerdings nicht. Er machte nur klar, dass es nicht um eine Beteiligung an den Pauschalabgaben für Privatkopien gehe, die derzeit fast ausschließlich den Autoren zugutekomme. Wobei da so komische Verwertungsgesellschaften da, oder die komischen Verlage putzigerweise in den Verwertungsgesellschaften Mitglieder sind, obwohl die selber überhaupt nichts erzeugen. Aber ja. Ja. Schön, die Treppe ist auch schneefrei. Gut, Und auch nicht um die Erweiterung dieses Modells durch die Einführung einer Kulturflatrate. Zunächst sei es wichtig, dass die Verleger für ihre Leistungen ein eigenes Recht erhielten. Was denn für Leistungen? Was denn für Leistungen? Die Leistungen, dass sich jemand die Sachen im Internet angucken kann? Was ist denn das für eine Leistung? Die Leistungen, dass wenn ich selber recherchiere? Was macht denn da der Verlag für eine Leistung? Der stellt Sachen ins Internet, der muss die Sachen nicht ins Internet stellen. Da braucht er auch nicht die Hand aufhalten für Sachen, die er ins Internet stellt. Na, also ich meine, wenn sie irgendwie Zeug nicht ins Internet stellen wollen und dafür Geld haben wollen, dann sollen sie das halt hinter einer Paywall verstecken. Däh. Also mir ist immer noch völlig schleierhaft, was der ganze Scheißdreck eigentlich soll. Bisher gebe es mit vielen beschäftigten freien Mitarbeitern nur Einzelverträge mit den unterschiedlichsten Einräumungen von Rechten, auf denen sich kein Massengeschäft aufbauen lasse. Oh, mei, Die Content-Mafia hat keine konkreten großen Mafia-Verträge. Ich bin untröstlich. Nein, wirklich. Die Leistungsschutzrechte würden die Verlage dann an eine Verwertungsgesellschaft weiterleiten für deren kollektive Wahrnehmung. Diese wiederum würde kommerziellen Anwendern Lizenzmodelle unterbreiten. Aber eine Art Gehts zur Einziehung der fairen Online-Gebühren soll es dann trotzdem nicht geben. Weil wir gehen von rechtstreuen Nutzer aus. Da Verstöße gegen das Urheber- und das daraus abgelittene Leistungsschutzrecht strafbewehrt seien, würden sich zumindest GmbHs und andere größere Firmengesellschaften sicher an die Lizenzierungspflicht halten. Aha, weil so eine GmbH ja auch mitkriegt, wenn jemand irgendetwas aus dem Internet ausdruckt oder speichert oder anguckt. Sagt mal, die wollen eine Vollüberwachung, die sie ja brauchen, damit man dann überhaupt mal mitkriegt, was man denn nun eigentlich bezahlen soll. Aber sie wollen keine Pauschale, sondern sie wollen einfach irgendwie ja... Die Content-Mafia, da habe ich so irgendwie den dumpfen Verdacht, die will einfach immer mehr Überwachung. Wegen, weil darum. Und da werde ich sauer, wenn ich sowas mitkriege. Nur für den Fall, dass es noch nicht klar sein sollte, dass ich übrigens sauer bin. Ich bin übrigens sauer. Generell bezeichnete der Verlagsmanager die zusätzliche normative Absicherung als unverzichtbar für die Branche, da diese derzeit insgesamt pro Jahr mit journalistischen Inhalten im Web nur 160 Millionen Euro erlöse. Ah, da ist es wieder der Kern der ganzen Geschichte. Wir sind zu blöd, ein Geschäftsmodell im Internet aufzubauen, deswegen soll der Gesetzgeber uns Rechte an die Hand geben, dass wir ein gesponsertes Geschäftsmodell bekommen. Dazu fällt mir dann nur ein Nein. Wenn ihr zu blöd seid, seid ihr zu blöd. Dann müsst ihr halt einfach pleite gehen. Ich meine, das ist jetzt wirklich... Also jetzt rutscht das langsam wirklich in die Ecke, dass die Kutscher damals bei der Einführung des Automobils von ihren Regierungen verlangen, dass doch die Automobile gefälligst Geld bezahlen müssen. Hey, das ist einfach die Zukunft. Eure Zeit ist abgelaufen. Verpisst euch. Dies seien frustrierend niedrige Einnahmen. Ach, Qualitätsjournalismus würde daher im Internet über Preisvergleichmaschinen, Partnerbörsen oder Reiseangebote sowie die Einnahmen aus dem Printgeschäft quersubventioniert. Dies sei aber gefährlich, da nicht alle Verleger diese Umstrukturierung vornehmen und mittelfristig die journalistische Vielfalt in Gefahr sei. Das mit dem journalistische Vielfalt und journalistische Qualität abbauen, das hat übrigens vorher schon stattgefunden, nur so ganz nebenbei, aber hey. Dann hat Arndt Haller, Leiter der Rechtsabteilung bei Google Deutschland, die Zahlen angezweifelt, da allein Axel Springer 2008 im Digitalgeschäft deutliche Zuwächse erzielt und die Erlöse signifikant auf 383 Millionen Euro gesteigert habe. Der Konzernüberschuss habe sich auf die Rekordsumme von 571 Millionen Euro belaufen. Da könne Google hierzulande nicht mithalten. Die Forderung nach Lizenzgebühren auf Basis des Leistungsschutzrechts verglich er mit der Idee, einer notleidenden Oper Taxibetriebe als Vermittler der Besucher zur Abgabe eines Obolus zu verpflichten. Die deutschen Verleger seien europaweit zudem die einzigen, die vergleichbare Gedankenspiele forcierten. Und auch Michael Frenzel, Leiter der Unternehmenskommunikation von 1&1, betrachtet das Vorhaben skeptisch. Online-Portale müssen sich daher noch strecken, um Geld zu verdienen. Die Werbeeinnahmen dürften aber rapide zunehmen. Man plane auf jeden Fall nicht, nach Einführung eines Leistungsschutzrechts einen von Presseerzeugnissen befreiten Zugang für Firmen zu bieten, die ihr Schärflein nicht an die angedachte Verwertungsgesellschaft zahlen wollten. Es sei aber denkbar, dass diese dann, ähnlich wie beim Jugendschutz, nutzerautonome Filtermöglichkeiten verlangen. Das ist übrigens um 12. Siegfried Kauder, bekannt und berühmt durch den rumbrubbelnden Bruder vom Volker Kauder. Der hat dann verkündet, Argumente, die wären ja bemerkenswert, genau wie die Tatsache, dass sich zwei wirtschaftlich starke gegenseitig die Zahlen um die Ohren hauen. Und außerdem, das wird ja alles noch ein bisschen dauern, so im Wesentlichen. Niemand dürfe sich auf der sicheren Seite fühlen, nur weil das Leistungsschutzrecht im Koalitionsvertrag nicht mehr. Einige sich die Koalition in Teilpunkten nicht, ist das ganze Projekt auf Eis gelegt. Ein Handlungsbedarf könne sich aber eventuell ergeben, wenn man die Situation der Presselandschaft im digitalen Zeitalter insgesamt betrachte. Ja, oder anders ausgedrückt, der relativiert diesen komischen Zeitdruck da so ein bisschen. Ich meine, dass ich von dem kleinen oder großen, also von dem Zweitkauder da jedenfalls nur sehr begrenzt was halte, darf inzwischen einigermaßen klar sein. Aber hey, wirklich ein Auto. Darf das das? So, dann hätten wir Debil. Boing Boing, der britische Digital Economy Bill macht in seiner neuesten Fassung auch öffentliche WLANs praktisch unmöglich. Dummerweise hilft das der Content-Mafia nur noch nicht. Weil da gab es genau WLAN-Regulierung. Die Bestrebungen der britischen Regierung zur Bekämpfung illegaler File-Sharing-Aktivitäten im Rahmen des geplanten Digital Economy Bill sollen auch vor Bibliotheken, Universitäten und Internetcafés nicht Halt machen. Erläutert ein jüngst von Kritikern des Vorhabens veröffentlichtes Schreiben des Wirtschaftsministeriums in London. Demnach soll es keine allgemeinen Ausnahmen von den im Raum stehenden Verpflichtungen zur Aufsetzung eines Systems zur abgestuften Erwiderung auf Copyright-Verletzungen für öffentliche Einrichtungen geben. Oder anders ausgedrückt, du hast einen öffentlichen WLAN-Hotspot und dir wird von irgendwelchen Content-Mafiosi Zeug zugestellt, dass da dreimal Raubmord kopiert worden wäre. Also entweder wirst du dann offline genommen oder du musst den Nutzer, der da irgendwie Raubmord kopiert haben soll, offline nehmen. Wie das gehen soll, wäre dann wirklich mal interessant. Na, vor allen Dingen so frei nach dem Motto, jemand, der irgendwo anders, dem dreimal die Vorwürfe irgendwo anders gemacht wurden, der darf dann nirgendwo mehr online gehen. Hey, die zentrale Datenbank, die möchte ich sehen. Und da möchte ich vor allen Dingen sehen, wie die nicht missbrauchbar gehalten wird. Geht nämlich nicht. Ja, und ich meine, zur Not stöpselt man sich halt irgendeinen WLAN-Stick ran, hat man eine neue MAC-Adresse. Wenn man denn nicht in der Lage ist, die MAC-Adresse sowieso selber zu ändern. Und schon wird es echt schwer, den Rechner noch zu identifizieren von dem Menschen, der da niemals wieder irgendwo online gehen dürfen soll. Also die ganze Geschichte, die stinkt. Aber hey. Im Blick hat das Wirtschaftsministerium vor allem öffentlich zugängliche WLAN-Hotspots. Man müsse zwar dann jeweils im Einzelfall sehen, ob eine öffentliche Institution beim Anbieten entsprechender drahtloser Funknetze ein Zugangsanbieter oder ein Nutzer eines entsprechenden Dienstes sei, heißt es in dem Papier. Generell werde aber angestrebt, dass prinzipiell Provider auch in diesem Bereich Hinweise zum Umgang mit Urheberrechtsverstößen geben müssten. Spezielle Privilegien dürfe es nicht geben, da davon ein ganz falsches Signal ausgesendet würde. Was also nichts anderes heißt als, im Wesentlichen ist Ihnen noch nicht klar, ob Sie einen WLAN-Hotspot jetzt als Provider oder als Kunden betrachten. Als Kunde wird halt der WLAN-Hotspot offline genommen. Als Provider wird der Hotspot verpflichtet, Leute nicht mehr online gehen zu lassen. Geil. Ey, den hat wohl echt jemand ins Hirn geregnet. Also ja, die britische Regierung plant also sich im Wesentlichen immer weiter reinzugraben. Nur nachdem sie jetzt ja auch schon Internetzensur für bestimmte Seiten haben wollen. Hey, Kyle, macht ruhig weiter so. Er macht euch richtig schön lächerlich da drüben. Gibt es da eigentlich auch eine Piratenpartei? Fällt mir gerade so ein. Ich weiß auch nicht, wieso. Ein Müllwagen. Ja, konkret vorstellen kann sich das Ministerium, dass Hotels, Kneipen oder Cafés mit vergleichsweise schmalbandigen WLAN-Zugängen, die nur fürs Stöbern im Web oder zum Abrufen von E-Mails nutzbar sind, selbst nicht als Provider in die Pflicht genommen werden. Hier wären dann die dahinterstehenden Telcos für das Versenden von Warnungen zuständig. Und das heißt dann effektiv, dass dann die gesamte Kneipe offline ist, wenn der dreimal der Vorwurf gemacht wurde, dass irgendwo irgendjemand, es können auch drei verschiedene Personen gewesen sein, Raubmord kopiert haben könnten. Na, wie wehrt man sich dagegen? Gar nicht? Na, also, das stinkt doch alles, was die da vorhaben. Aber hey, habe ich mir am Montag reingeschrieben. So, habe ich bei Netzpolitik am Sonntag hier reingehauen. Das hatte ich ja letzte Woche so als Nebenbeimeldung. Die Länder, die bei ACTA gegen Transparenz sind, da hat Netzpolitik jetzt auch noch eine Meldung rausgehauen, nämlich Belgien, Dänemark, Portugal, Singapur, Südkorea und Deutschland sind die Staaten, die sich laut einem geleakten Dokument gegen mehr Transparenz beim ACTA-Abkommen aussprechen. Michael Geist, ein kanadischer Anwalt, Wissenschaftler, auf jeden Fall ein Profi, hat eine Liste der Staaten erstellt, die laut dem Dokument für oder gegen mehr Transparenz bei den Anti-Piraterie-Abkommen sind. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, warum das deutsche Wirtschaftsministerium gegen Transparenz ist. War das nicht irgendwie Schwafalle? ist nicht Schwafalle in der FDP? Müsste der als FDP-Mensch nicht von SLS entsprechend gebrieft worden sein, dass er seine dämliche Fresse halten darf? Sehr eigenartig, die ganze Geschichte. Toll, der steht jetzt hier und blinkert. Da ist aber noch eine Mülltonne, da ist noch was drin. Ja, solange hier nicht mehr Transparenz reinkommt, müssen wir mit dem Schlimmsten rechnen und können nur mutmaßen, dass Deutschland im Geheimen an Internetsperre nach dem Three-Strikes-Modell arbeitet. Habe ich mir da rauskopiert. So, klag doch. Der Kampf des Mediengroßunternehmers Rupert Murdoch gegen das Internetunternehmen Google könnte bald in eine neue Runde gehen. Der Australier erwägt, gerichtlich gegen Google vorzugehen, berichtet das New York Magazine unter Berufung auf eine hochrangige Quelle in Murdochs Medienkonzern News Corp. Die Zeitschrift porträtiert Murdoch in ihrer aktuellen Ausgabe. Der betrachtet die Nachrichtenaggregator Google News als Bedrohung für sein Unternehmen und ist der Meinung, Google würde Zeug klauen. Um es mal unhöflich auszudrücken, das ist Diebstahl! Aha, ihr habt die Nachrichtenmeldung also nicht mehr, wenn Google sie hat? Oder was? Oder habe ich irgendwie gerade den Vergleich nicht verstanden? Kann natürlich sein, dass ich einfach zu blöd bin, den blöden Vergleich zu verstehen. Aber also nach meinem naiven Verständnis ist Diebstahl bei Daten so ein bisschen schwierig. Ja, außerdem ist der Begriff Raubmordkopie. Gut, das mit dem Raub und dem Mord, das hat halt noch nicht funktioniert. Aber der ganze Rest, das ist eine Kopie. Super. Logischer Schluss, Google solle für das Indizieren von Inhalten der News Corp Medien, darunter beispielsweise das Wall Street Journal, bezahlen. Google lehnt das aber einfach mal ab, weil, wieso sollten die dafür bezahlen, dass sie eine Internetseite indizieren? Hey, wie wär's damit, Herr Murdoch? Wenn du nicht willst, dass deine Internetseite indiziert wird, kannst du in der Datei robots.txt Einträge vornehmen lassen. Wenn du selber zu dämlich dafür bist, besorg dir jemanden, der sich damit auskennt. Der in der Lage ist, jene Suchmaschine, die man da ja nicht nutzen soll, zu nutzen. Hallo? Na, also zu gut Deutsch, der Kerl, der schwallt. Der schwallt dumm rum. Aber hey, nicht wirklich überraschend. So, soll er doch klagen. Habe ich mir am Montag reingeklappt. Vom Mittwoch kommt die Meldung SLS versus ACTA. Provider sollen für Kunden haften und ihren Kunden gegebenenfalls den Internetzugang kappen. Schreibt Golem, geht aus Unterlagen des geheim verhandelten internationalen Antipiraterieabkommens ACTA hervor. Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, FDP, die für die deutsche Beteiligung an den Verhandlungen verantwortlich ist, Ausrufezeichen, hat sich gegenüber Spiegel Online klar gegen solche Pläne positioniert. Die Bundesregierung wird kein völkerrechtliches Abkommen akzeptieren, das Netzsperren enthält, zitiert Spon die Ministerin. Die Absage an Netzsperren ist die gemeinsame Überzeugung der gesamten Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, dass keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren ergriffen werden. Im Koalitionsvertrag stand übrigens auch noch drin, dass SWIFT nicht in der Form kommen sollte, wie es zu dem Zeitpunkt in der Verhandlung war. Und dann hat der Herr Innenminister sich darüber einfach hinweggesetzt und das trotzdem erlaubt. Na, von daher, was im Koalitionsvertrag drin steht, hat überhaupt keine Relevanz. Das ist so irrelevant, dass man es sogar in der Wikipedia nicht mehr aufheben will. Gut, das ist jetzt keine große Schwierigkeit. Leuthäuser-Schnarrenberger hält Internetsperren grundsätzlich für einen falschen Weg auch zur Bekämpfung von Urheberrechtsverstößen. Darüber hinaus unterstützt sie die Forderungen von ACTA-Kritikern nach mehr Transparenz. Mei, sie könnte dem einfach nachkommen, indem sie die Dokumente, die sie hat, einfach mal alle veröffentlicht. Mal ganz davon abgesehen, dass in der letzten Woche sowieso erstaunlich viele ACTA-Geheimdokumente irgendwie in die Öffentlichkeit geflutscht sind. Da muss wohl gerade irgendwie eine Festplatte abhanden gekommen sein. Oder auch zwei oder drei. Oder irgendwelche Leute haben plötzlich entdeckt, dass sie ja viel mehr Spaß damit haben können, wenn die Dokumente allgemein bekannt sind. Und vor allen Dingen dann diverse Bürgerrechtsvertreter dann plötzlich bei ihren Regierungen auf der Matte stehen und denen mal ordentlich die Hölle heiß machen. Die vorläufigen Verhandlungstexte sollten so bald wie möglich veröffentlicht werden. Ah, ja, wenn sie fertig sind. Mhm. Das habe Deutschland im Rahmen der EU-internen Beratungen mit einer Reihe weiterer Staaten auch sehr deutlich gemacht, schreibt Spon. Jo, nicht reden, machen. Dann Real DVD ist jetzt komplett verstorben. Habe ich mir, gestern müsste das gewesen sein, beim Heise rauskopiert. Die Filmindustrie kann in ihrem Kampf gegen die Verbreitung ihrer Streifen einen neuerlichen Erfolg verzeichnen. Real Networks gab in einem Rechtsstreit mit 6 Hollywood-Studios nach und stampft nun sein verschlüsselndes DVD-Kopierprogramm Real DVD endgültig ein. Die bisherigen 2700 Käufer sollen ihr Geld zurückbekommen. Danach gab es auch noch eine Menge heißer Luft, aber im Wesentlichen Real DVD ist tot. Grund gibt es eigentlich keinen, weil wenn man mal ganz genau hinguckt, dann gibt es keinen Grund. Aber ja, hat sich die Content-Mafia also durchgesetzt. So, dann gibt es Neues aus dem Space. Leonardo Permanent. Am 26. Februar gab die US-amerikanische NASA bekannt, dass das Multipurpose Logistics Module Leonardo einen Dauerliegeplatz an der ISS bekommen soll. Und zwar in der Mission STS-133, wenn ich mich das richtig mitgekriegt habe. Vorher muss Leonardo noch ein bisschen aufgehübscht werden, weil das Ding ist eigentlich nicht als permanente Stationskomponente designt und hat da entsprechend ein paar Kleinigkeiten nicht, die es aber bräuchte, um da permanent zu bleiben. Vorher fliegt es allerdings mit, ich meine, STS-131 nochmal hoch. Viel Zeit haben sie also nicht, das Ding zu einem permanenten Modul umzubauen. Schauen wir mal. Ja, dann STS-131 hat sich dann wieder bewegt. Discovery und der Stack sind nämlich am Mittwoch zwischen kurz vor 6, ich meine 5.58 Uhr und 11.54 Uhr unterwegs gewesen. Jetzt steht Discovery am Launchpad, auf dem Launchpad, mit dem Launchpad, zusammen mit der Mobile Launcher Plattform, die da bewegt wurde. Und ja, jetzt stehen sie da, jetzt dauert es noch einen bummeligen Monat. Am 5. April wollen die starten. Ja. So, dann nicht ganz so späßig, aber es gibt eine Meldung vom LHC, wo ich ja die ganze Zeit drauf gewartet habe, dass sich mal wieder was bewegt. Am Samstag ging es dann los, es kam dann ernsthaft wieder Bewegung in die Konsolen. Also so ganz, ganz, ganz langsam sind sie online gegangen. Und da haben sie aber, sie sind immer noch in der Commissioning-Phase wieder. Wo dann irgendwie so Kleinkrams wie, ja, Mai, wir müssen noch an irgendwelchen Kühlungsgeschichten mal kurz was austauschen. Da haben sie mal kurz abgeschaltet, die Kühlung in den Sektoren, haben da mal kurz was ausgetauscht und danach noch mal einen ganzen Tag gebraucht, bis sie dann wieder weiterfliegen konnten. Also, ja, ich sehe immer mehr ein, wieso die keine Zwischendurch-Downtimes haben wollen, weil die Zwischendurch-Downtimes alle immer länger werden. Also ich meine, auch jetzt sind ihnen eben schon wieder mal irgendwelche Kühlungen ausgefallen in dem einen Sektor. Also so richtig schön ist das nicht. Von daher, ja, ich hoffe mal, wie war das? Ende März wollen die ersten Kollisionen wieder fahren und dann wollen sie langsam die Energie mal richtig hochdrehen und dann mal so richtig zeigen, was abgeht. Und bis maximal Ende 2011 dann am Stück anbleiben. Hoffen wir mal, dass sie das hinkriegen. Kann man ja alles im Internet nachvollziehen. Vor allen Dingen, wo ich jetzt die Commissioning 2010-Seite auch noch gefunden habe, wo dann auch noch regelmäßig Status-PDFs fallen gelassen werden, Präsentationen, wo man auch mal Details sieht, die ich vorher noch nie gehört hatte. Alles sehr faszinierend, da muss ich mich mal bei Gelegenheit mit einlesen, für den Fall, dass das Shuttle jetzt tatsächlich beendet wird. Wobei es ja jetzt auch einen Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus gibt, die Shuttles doch nochmal zu verlängern bis 2015 und zwar mit genau 2 Flügen pro Jahr. Aber ja, gucken wir mal, ob das überhaupt genehmigt wird. So, dann gab es PHP-Sicherheitsgeblups. Habe ich einfach mal von Heise runterkopiert. Die Sicherheitserweiterung Suhosin für PHP führt auf manchen Systemen zum Absturz. Ein Patch der Debian-Maintainer beseitigte dieses Problem, öffnete aber ein potenzielles Sicherheitsloch. Jetzt schlagen sie sich darüber, wer da was falsch gemacht hat. Ein Teil des Suhosin-Pakets ist ein Patch für die PHP-Umgebung mit Version 5.3 liegt die Konfiguration von Suhosin, die unter anderem entscheidet, ob bestimmte Sicherheitsfunktionen aktiv sind im Arbeitsspeicher. Damit ein Exploit die Sicherheitsfunktionen nicht einfach abschalten kann, wird dieser Speicherbereich nach dem Start vor Schreibzugriffen geschützt. Konkret wird der Speicherbereich auf eine Seitengrenze festgenagelt und dann die ganze Speicherseite via mProtect auf Read-Only gesetzt. Dummerweise ist das bloß nicht portabel und bereitet auf Systemen mit anderen Seitengrößen als 4096 erhebliche Probleme, insbesondere auf IA64-Plattformen kann es in der Folge zu Abstürzen kam es in der Folge zu Abstürzen, weil etwa PHP versuchte, einen schreibgeschützten Bereich zu beschreiben. Die Debian-Maintainer des Pakets gingen diesem Problem auf den Grund und bereiteten einen Patch vor, der die Absturzursache beseitigte. Sie informierten auch den Sohosin-Entwickler Stefan Esser via Mail, der jedoch, wie er später in seinem Blog einräumte, die Mailbox seines Projekts HardenedPHP nicht mehr regelmäßig kontrollierte, weil da sowieso nichts reinkam. Als nach einiger Zeit keine Antwort kam, veröffentlichten die Debian-Maintainer ihren Patch, um die Abstürze zu beenden. Einige Zeit später kontrollierte Esser seine Hardened-PHP-Mails und stolperte dabei auch über den mittlerweile veröffentlichten Debian-Patch. Beim genauen Hinsehen entdeckte er, dass der zwar tatsächlich die Absturzursache beseitigte, dabei aber auch den Speicherschutz aushebelte. Weil nämlich der Debian-Patch einen Zeiger auf die schreibgeschützte Sohosin-Konfiguration einführt, den man allerdings dann dummerweise wieder schreiben kann. Mei, dann legt man da halt neben die schreibgeschützte richtige Konfiguration noch eine nicht ganz so schreibgeschützte Zweitkonfiguration und muss nur noch den Pointer umbiegen und schon ist der ganze Konfigurationsquatsch wieder offen wie nichts Gutes. So, und das können wir jetzt noch unter Shit Happens abbuchen, aber dann haben sie sich drüber gekloppt. Also Esser ist der Meinung, das wäre irgendwie so schlimm wie der OpenSSL. Zufälle gibt's nur noch über die Prozess-ID. Fehler, den die Debian-Leute ja auch gemacht hatten. Und ja, da schlagen sie sich also gerade drum. Habe ich mir am Montag einfach mal reingekloppt. So, Hermann will übrigens Datenzugriff. Da gab es irgendwie einen Selbstmord in Bayern. Und der bayerische Innenminister Hermann, Joachim Hermann von der christlich schwafelnden Union, fordert, dass Internet-Service-Provider bei Gefahr im Verzug sofort die Daten der Kunden herausgeben müssen. Ich fordere die Telekom auf, in ihren internen Abläufen sicherzustellen, dass Telekommunikationsdaten wie die IP-Adresse eines Internetnutzers oder dessen Telefonnummer sofort herausgegeben werden. Wie die IP-Adresse eines Internetnutzers. Überhaupt ist Gefahr im Verzug, dann ruft er an, welche IP-Adresse hat, was weiß ich, Max Mustermann. Dann sagt der Provider, ja, 127.001. Ah, danke. Hä? Der Kerl hat noch nicht mal mehr verstanden, was die wollen. Die hatten das umgekehrt. Die hatten natürlich irgendwie einen Foreneintrag. So von wegen, ja, ich mache jetzt gleich Selbstmord. Dann haben sie bei Terrorcom angerufen und Terrorcom hat gesagt, sorry Leute, kommt wieder, wenn ihr was von einem Staatsanwalt habt. Aber diese Daten dürfen wir euch nicht rausrücken. Weil sie die Daten nämlich übrigens nicht rausrücken dürfen, so ganz nebenbei. Ja, und Mai, als sie dann irgendwas hatten, dann war der Mann aber schon tot. Ja, ich meine, hallo? So schwer ist das nicht. Brauchen wir auch nicht viel Zeit für. Ja, wenn ein Menschenleben gefährdet ist, muss der Datenschutz zurückstehen. Dies sei im Gesetz klar geregelt. Die Herausgabe von Personendaten sei auch ohne richterliche Anordnung möglich, wenn dadurch ein Menschenleben gerettet werden könne, sagte Hermann. Alle Telekommunikationsanbieter sollen sicherstellen, dass hier keine unnötige Verzögerung eintreten könne. Hintergrund ist der Selbstmord eines 18-jährigen Mannes im nordrhein-westfälischen Greven am 4. Februar. Dieser hatte die Tat zuvor in einem Internetforum angekündigt. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Spiegel hatte die dortige Polizei Strafanzeige gegen zwei Telekom-Beschäftigte in Hangover wegen unterlassener Hilfeleistung gestellt, weil diese sich geweigert hätten, die Kundendaten ohne Richterbeschluss herauszugeben. Als die Polizei schließlich über einen anderen Provider die Adresse des Mannes ermittelt hatte, waren fast 3 Stunden vergangen. Die Rettungskräfte, die die Wohnung des 18-Jährigen öffneten, fanden ihn tot auf. Ob sie allerdings mit einer schnellen Datenrausgabe irgendwas hätten retten können, steht da natürlich wieder nicht. Na, so frei nach dem Motto, wenn der da wirklich gepostet hat, so ich bringe mich jetzt um und sich danach dann Gravenreutsch eine Kugel in den Kopf jagt, dann ist das völlig scheißegal, wie schnell der Provider reagiert. So schnell ist die Polizei nicht. Außerdem brauchen sie doch, wie war das, 3000 Internetstreifenfahnder, die im Internet Streife fahren. Die setzen sich dann in Internetauto, um dann auf die Datenautobahn aufzufahren und dann ganz gemütlich der Streife zu fahren. Ich finde ja, manchmal übertreibe die das mit den Bildern, aber hey. Die Polizei argumentiert mit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster, nachdem Internetanbieter bei Gefahr im Verzug verpflichtet seien, den Behörden die Kundendaten sofort herauszugeben. Wenn es da noch Gerichtsurteile und auch nicht mal mehr höchstrichterliche benötigt, scheint mir die Sache nicht so eindeutig im Gesetz geregelt zu sein, weil sonst bräuchte man ja keine Urteile dafür. Na, mal ganz davon abgesehen, irgendwo so ein Instanzgericht, ja mei. Wenn der nicht in dem Gerichtsbezirk von diesem Instanzgericht ist, hat noch nicht mal mehr die Chance, dass das für ihn gilt. Die sollten dann vielleicht mal darauf hinwirken, dass das im Gesetz drinne steht, aber Hermann brüllt lieber blöd rum. Jo, natürlich. Dann gab es am 29. am Sonntag, nee, am Montag, das Problem, dass PS3s frozen waren. Und zwar PS3, die man da an dem Tag angeschaltet hat, am 1. März, die waren alle irgendwie der Meinung, man hätte irgendwie einen 29. Februar. Haben sich dann irgendwie versucht, mit dem PlayStation Network zu verbinden. Das hat ihnen gesagt, patsch, dein Datum stimmt nicht, geh weg, geh sterben. Und die Geräte waren dann tot. Da ging dann gar nichts mehr. So, im Wesentlichen besteht Grund zu der Annahme, dass da auch wieder so ein kaputter Chip drin war, wie in den Zoom-Kisten. Wobei ich von Zoom-Kisten, die Selbstmord begangen hätten, jetzt nichts gehört habe. Aber ja, soll sich dann jedenfalls einen Tag später behoben haben, durch Zeitablauf. Dann gibt es ein Gegengutachten zu Street View, was dann der Meinung ist, dass die Fotoaufnahmen gegen deutsches Recht verstoßen würden. Ist Ergebnis eines von der rheinland-pfälzischen Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachtens. Darin wird unter anderem kritisiert, dass die Rohversionen der Aufnahmen unanonymisiert in die USA geschickt werden. Was dort mit den Daten geschieht, weiß niemand. So, Justizminister Heinz-Georg Bamberger. Aha, und wo verschwinden andere Kameraaufnahmen hin? Wenn ich jetzt hier ein Foto von dem Haus hier mache, ne, müsste ich dann eigentlich auch vorher eine Einwilligung aller Mieter holen? Könnte ein bisschen länger dauern. Aller Mieter und des Eigentümers können noch ein bisschen länger dauern. Aller Mieter, des Eigentümers, aller Leute, die hier jemals vorbeigehen könnten, das könnte dann verdammt lange dauern, ne? Also, hey. So, dann gibt's iPad-News. Erstmal irgendwie das Gerücht, es könne eine Verzögerung geben. Dem Kennecott-Adams-Analysten Peter Misek kam zu Ohren, dass ein unspezifiziertes Produktionsproblem beim iPad-Fertiger Honhai die Zahl der verfügbaren iPads einschränken könnte und Apple bis Ende März nur ein Drittel der ursprünglich geplanten Stückzahlen erhält. Deshalb erachtet der Analyst es für wahrscheinlich, dass Apple den Verkaufsstart zuerst auf die USA beschränkt oder diesen komplett um einen Monat verschiebt. Fasel, 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 bla. Jetzt fällt mir dann ein Nein. Stückchen später gab es dann laut Informationen von Examiner.com könnten erste iPads rein zu Mitarbeitertrainingszwecken schon am 10. März in den Apple Retail Stores eintreffen, wo ich dann also zu gut Deutsch nächste Woche mal im Apple Store ganz, ganz gezielt nochmal nachfragen werde. Naja, sie leugnen im Moment noch, oder? Das ist zumindest Stand letztes Wochenende, dass sie leugnen. Termin könnte Freitag, 26. März sein, was sich als Termin anbietet, weil die 60 Tage sind nämlich am 27. März rum. So, und außerdem wollen die diversen Supplier, also zumindest die, die gefragt wurden, wissen nichts von irgendwelchen Verzögerungen. Ja, über ein Produktionsproblem ist weiterhin... Nach den vagen Gerüchten über ein Produktionsproblem ist weiterhin unklar, ob der iPad-Verkaufsstart wie bislang geplant international zeitgleich stattfindet. Derzeit steht immer noch Ende März und wir haben noch keine deutschen Preise. So, am Dienstag hat Apple dann HTC verklagt, weil die angeblich irgendwie 20 Apple-Patente verletzen würden, wo dann irgendwie so klassische Software-Patente wie irgendwas von objektorientiertes Betriebssystem drinne vorkommt. Was im Wesentlichen heißt, also Apple klagt jetzt mit Softwarepatenten rum. Ich meine, solange sie nur verklagt, werden sie Nokia, kann ich ja dann noch einigermaßen Sympathie aufbringen, dass sie dann Gegenklage bringen. Aber das finde ich jetzt unangemessen. Das finde ich unangemessen. Ganz ehrlich. So, und dann sind wir schon ganz angemessen fertig. Mensch, ich bin positiv überrascht. Ich reiße heute nicht die 50 Minuten, hoffe ich zumindest. Als wir da hätten Musik von Rhonda Lawrence, den 13. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der trägt den Namen Journey of the Gypsies. Wobei Gypsies, glaube ich, irgendwie teilweise als Beleidigung ausgelegt werden könnte. Der ist 5 Minuten 9 lang. Mit oder ohne Magnatune Outro, das kommt nochmal drauf an, wie Preview gerade drauf ist, ob er das mit oder ohne anzeigt. Kommt zumindest von Magnatune.com, wo man den gegen geringe Gebühr käuflich erwerben oder gegen Klick auf den richtigen Link kostenlos herunterladen kann. Wenn man das Outro drin hat, hat man den kostenlos heruntergeladen. Und danach kommt etwas, was ich eigentlich schon vor 3 Wochen mir runtergeladen und nominiert hatte. Da kam dann so ein komisches, lautes Shuttle dazwischen. Deswegen habe ich das dann automatisch immer weitergeschoben. Nämlich iPad-Adjektive. Habe ich irgendwo in YouTube piratisiert und die Reihenfolge stimmt übrigens nicht. Wenn man mal genau hinhört und sich das Originalvideo mit der Originalreihenfolge auch kennt. So, und dann dann habe ich hier glatt den letzten Podcast mit einer 1 vorne dran. Also zumindest mit einer dreistelligen, den letzten dreistelligen Podcast mit einer 1 als erster Ziffer. Fertig. Nächste Woche gibt es dann die 200. Immer vorausgesetzt, dass ich nächste Woche auch wieder den Podcast mache. Wo es im Wesentlichen darauf ankommt, ob ich genügend Inhalte zusammensammeln kann. Ich kann jetzt tatsächlich die Treppe runterlaufen. 12.25 Uhr, ja. Es hat übrigens ein bisschen Niederschlag gegeben, aber ich hoffe doch mal, dass das iPhone sich davon völlig unbeeindruckt zeigt. Wir können ja mal iPhone zum Sprechen motivieren. Nehmen wir doch mal hier diese Sprachfunktion.
It is 12:25.
Okay, spricht. Und spricht auch immer noch genauso laut, wie ich das haben will. So, also, ja, die S-Bahn, die spricht übrigens nicht, sondern die fährt nur. So, dann drohe ich also mal wieder damit, dass ich voraussichtlich möglicherweise eventuell nächste Woche vielleicht sogar einen Podcast aufnehmen könnte, der dann die Nummer 200 hat. Ja, wenn er nicht dazwischen kommt, ich sag jetzt erstmal viel Spaß mit, wie hieß doch gleich der Titel? Journey of the Gypsies? Irgendwas ist ja noch nicht abgehakt. Ah, die Adjektive. Genau, Journey of the Gypsies von Rhonda Lawrence und den iPad-Adjektiven. Und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
We want to kick off 2010 by introducing a truly magical, wonderful, pretty amazing, better, bigger, far better, amazing, great, amazing, bigger, incredible, larger, the best, great, far better, awesome, the best, magical, and revolutionary product today. And we call it the iPad. And what this device does is extraordinary. Simple, phenomenal, simple, phenomenal, phenomenal, unbelievably great, way better than a laptop. Awesome, far better, gorgeous, so easily, simple, great, excited, wonderful, cool, great, simple, great, very nice, great, gorgeous, incredible, awesome, super high quality, super responsive, super precise, wonderful, terrific, incredible, great, remarkable, wonderful. So that gives you a little overview of what the iPad can do. It's a dream to type on. Scott?
The App Store has been a huge, amazing, great, tremendous, great, incredibly great, incredibly amazing success.
Thank you, Scott. Isn't it awesome? Great, nice, terrific, simple, great, terrific, great, exciting, magnificent. Phil?
Thank you. Good morning, everyone. This is really exciting, amazing, beautiful, amazing, beautiful, amazing, beautiful, amazingly remarkable, beautiful, gorgeous, great, great, easy, great, beautiful, great, beautiful, really amazing, beautiful, beautiful, amazing, it's beautiful, beautiful, incredible. Thank you.
Thank you, Phil. Isn't it great? Phenomenal. Breakthrough, phenomenal. Fantastic. Great. An amazing, tremendous, ambitious, unbelievable. Great, great, really nice, great, really nice, phenomenal. Now, we made a video, which we're going to put up on the web, but since we've got this really great, gorgeous, great projection system here, I thought you might like to see it on the big screen.
The iPad is the most advanced,
best, magical,
vibrant,
wow,
best,
huge,
big, gorgeous,
incredibly beautiful,
great,
unbelievable,
best,
gorgeous, unbeatable,
amazing,
best, unbelievable,
incredible piece of technology that I've ever worked on at Apple.
It's amazing, phenomenal, fun. You just do.
Thank you very much.